Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Drei Institutionen in Sachsen machen sich Gedanken über Weimar. Die Akademie der Wissenschaften, die Staatskapelle und die Klassikstiftung. Woran wird im geschichtsträchtigen Weimar überhaupt erinnert? Was steht wann im Vordergrund und was in der zweiten Reihe? Bis Sonntag findet dazu ein Symposium statt, über das Henry Bernhard sich im Nationaltheater informiert hat.
Weimar ist ein derartig mit Geschichte, Geschichten, Mythen, kollektiven Erinnerungen aufgeladener Ort, dass man sich mitunter wundern mag, dass es ihn wirklich gibt, wenn man aus der Ferne anreist. Das Nebeneinander von klassischer Hochkultur und nationalsozialistischer Barbarei ist auch in der Nähe kaum fassbar. Nun ist die Janusköpfigkeit der Moderne gerade am Fall Weimar schon vielfach beschrieben worden. Für die Historikerin Elisabeth de Couteau von der Uni Halle, die das Weimarer Symposium leitet, ist das Thema bei aller Aufklärungsarbeit der vergangenen Jahrzehnte immer noch aktuell.
Weimar hat, glaube ich, eine Zeit lang das nicht so richtig wahrnehmen wollen, also hat eben diese Verbindung zu Buchenwald eher als kontrapunktisch sozusagen gedacht und nicht als verwoben mit der Eigengeschichte.
Mit dem Symposium soll untersucht werden, wie Erinnerungskulturen entstehen und sich verfestigen. Wie Erinnerungspolitik gemacht wurde in der NS-Diktatur und in der DDR, wie der Erinnerungsort Weimar heute auch vermarktet wird.
Das ist eben das Faszinierende an den Erinnerungsorten, dass sie eben geschichtlich sozusagen strukturell immer da gewesen sind, aber immer mit neuen Inhalten gefüttert worden sind. Und Weimar bietet natürlich für diese ungeheure Aufschichtung von verschiedenen Deutungsmustern, extrem interessantes Material.
Der Historiker Paul Kahl, der sich seit Jahren tiefschürfend und quellengesättigt mit der dunklen Seite der Klassikerstadt und der Geschichte der Gedächtniskultur beschäftigt, präsentiert einen Beleg, dass der Starbildhauer der Nationalsozialisten Arno Breker eine Plastik für das monumentale Gauforum in Weimar gestaltet hat.
Nämlich einen Prometheus, in Deutschland berühmt vor allem durch Goethe und durch Goethes Gedicht, diesen Prometheus als den aufbegehrenden Menschen, der gegen die Götter spricht, in das Gauforum hineinzustellen und damit das Monumentale künstlerisch zu überhöhen und auf Goethe anzuspielen und auf die Weise zu zeigen, dass das eine und das andere nicht im Widerspruch stünde.
Dieser Prometheus, der das Feuer wie ein Soldat eine Handgranate in eine feindliche Stellung warf, ist nicht erhalten geblieben. Er hätte, meint Karl, gut in das Weimarer Milieu der 30er Jahre gepasst. Der Jenaer Germanist Stefan Matuschek bedient sich des bekannten Diktums von Ernst Jandl, dass man lechts und rings nicht Fell wegzerren könne, um die Goethe-Forschung in Ost und West in den 70er Jahren zu charakterisieren.
Wer sie nach der damaligen Hauptdemarkationslinie in Ost und West spalten will, liegt falsch. Die Solidaritäten und Gegnerschaften verlaufen quer zum Eisernen Vorhang. Deshalb kann Ernst Jandls schönes Buchstabenspiel hier als Überschrift stehen. Denn werch ein Irrtum, wenn man glaubt, die Blockzugehörigkeit entschiede, wer marxistisch argumentiert und wer nicht, und das Festhalten an Goethe entschiede, wer konservativ oder sogar reaktionär ist und wer nicht.
Auch um die Gegenwart geht es, etwa um die Frage, in welchem Verhältnis Erinnerungspolitik und Marketing stehen sollten oder könnten. Inwieweit Weimar eine Marke sei und wenn ja, wie die sich definiere. Die Germanistin Paula Wojcik von der Uni Wien hat sich dafür angeschaut, wie Weimar verkauft wird. Goethe und Schiller als Salz- und Pfefferstreuer etwa und Faust I und Faust II als Backhandschuhe.
Bemerkenswert dabei ist, dass offenbar eine ernsthaft affirmierende Geste in der schwindenden Minderheit ist. Das Bekenntnis zur Hochkultur scheint ohne ironische Brechung weder finanziellen Vorteil noch Aufmerksamkeit zu versprechen.
Doch immerhin, so Wojcik, die Hochkultur sei noch da. Goethe und Schiller als Gewürzdosen seien witzig, eben weil sie noch immer als Ikonen wahrgenommen würden. Die kulturdefinierende Kraft des Bildungsbürgertums aber sei verschwunden. Der Medienwissenschaftler Martin André treibt das Spiel noch weiter und erklärt, dass auch ein weltweit bekannter Erinnerungsort wie Weimar den gleichen Entscheidungs- und damit Marktmechanismen ausgesetzt sei, wie etwa ein Joghurt im Kühlregal. Andrés computergestützte Analyse von Texten, die Weimar-Besucher geschrieben haben, erschreckt die Teilnehmer geradezu.
Was sind denn überhaupt die größeren Aspekte, die für die Leute da draußen interessant sind? Hier Dichter und Denker, da gehen wir mal rein. Wir sind ja Kulturwissenschaftler und wir denken nicht nur in Goethe, sondern wir denken auch in Schiller und in Nietzsche und in Liszt und in Bach und so weiter und so fort. Was aber wichtig ist, es ist eigentlich nur Goethe. Ja, das heißt, egal was wir darüber denken, vergessen Sie alles.
Der Weimarer Dirigent und Musikwissenschaftler Peter Goecke versteht schon, dass Aufklärung allein nicht genügt, dass Menschen auch abgeholt werden müssen. Aber
dieser Kompromiss ist unglaublich schwer. Ich versuche, viel Verständnis zu haben für diese sehr kommunikablen Methoden, aber ich bin auch ängstlich.
Weimar als Gedächtnisort und Ort der Gedächtnispolitik. Das Symposium bis Sonntag im Nationaltheater Weimar.